Und damit herzlich willkommen zum Tuxflash im April 2022. Mit mir im Newsstudio sozusagen sind einmal der Jean. Hallo Jean.
Einen wunderschönen guten Abend, guten Mittag oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das schaut. Hi.
Ja. Und der Philipp. Hallo Philipp.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Ich habe es mal andersrum gemacht.
Ja. Ja. Hallo ihr beiden und hallo an unsere Zuhörer. Schauer wollte ich gerade sagen. Verrückt.
Naja, passiert. Ja, vielleicht schauen sie ja auch insgeheim zu.
Ja, sie gucken das Standbild auf YouTube, genau.
Ah.
Ja, pickepacke volles Thema eigentlich heute. Ubuntu hat eine inoffizielle Rolling-Release-Variante. Dann gehen wir nochmal auf ein paar Sicherheitslücken ein und deutsche Ingenieurskunst at its best, also Wollafon 22 kommt.
Ich freue mich drauf.
Jo. Ja, ich auch. Ich war ja noch in der Scheidung, mir ein Pinephone heißt
ein, es. Genau.
Zu kaufen. Ja, mal sehen, ob das Wollafon vielleicht besser ist. Mal sehen.
Ne, das können wir ja dann mal abwägen. Ja, ansonsten alles gut bei euch?
Aber Logo, ne, etwas im Stresse vor dem LPD, aber da kommen wir ja sicher später nochmal zu reden.
Ja, ich denke. Na gut, fangen wir gleich mal mit dem ersten Thema an, würde ich sagen. Wusstet ihr, dass es ein inoffizielles Rolling Release Variante von Ubuntu gibt?
Ich habe mal davon am Rande gehört, aber ich muss sagen, ich finde die Idee sehr gewagt. Ne? Habt ihr schon mal ausgenutzt oder ausgetestet?
Ja, also ich habe davon auch gehört. Ich habe es auch schon mal ausprobiert. Ja, genau, ich habe das ganze Ding eigentlich weitergespinnt, Und zwar habe ich da mir ein Skript gebaut, das quasi Snap deinstalliert und dann Flatpak drüber installiert. Und das ja auch bei Updates halt nicht mehr Snap installiert. Genau, das habe ich so mal das so ausprobiert.
Also hast du quasi das Ding genau komplett entsnappt und dafür Flatpak drunter gesetzt?
Genau. Mhm.
Das habe ich aktuell so auch gemacht auf Ubuntu 22.4.
Absolut. Ich stelle mir das erstmal natürlich schön vor. Man kann das Ganze, er muss das Ganze halt nicht mehr, ich sag mal, auf große Versionen nochmal aktualisieren. Aber ein ganz großer Fallstrick sind doch wahrscheinlich die PPAs, oder? Also da kannst du doch keine gescheiten PPAs mehr hinzufügen, weil es gibt ja wenig so eine Devil-Option und das ist ja teilweise für ganz spezielle Bibliotheken gebaut und die brauchen teilweise eine ganz spezielle Version von irgendeiner Bibliothek und das könnte ich mir spannend vorstellen, oder?
Ja, kann ich nur so bestätigen. Also nachvollzogen habe ich es noch nicht. Ich muss mal ganz kurz dazu ein bisschen ausholen. Ich habe mir das Ubuntu Rolling Rhino Remix ISO runtergeladen. Da gibt es nämlich ein Projekt, die das quasi als ISO bereitstellt. Im Endeffekt ist es die letzte Ubuntu-Version, die sie installieren. Plus eben haben sie Initialisierungsskripte dort integriert, die das Ganze dann vom eigentlichen Release-Zweig auf den Develop-Zweig umschreiben in den Quellen. Dass man quasi dann Rolling ist. Aber ja. Ich sag mal so, Ubuntu ist nicht drauf ausgelegt. Also noch nicht. Gerade diese Fehler, die ich gesehen habe beim Update, da kriegst du Warnhinweise, dass immer das Develop erwartet wurde, der Upmirror aber das aktuelle Release ausgegeben hat, die Quelle.
Ja, spannend. Ja.
Das ist da ein bisschen doof. Also du bist immer auf dem aktuellen Release und nicht so wirklich auf dem Develop. Also ob das so beabsichtigt ist, weiß ich nicht. Theoretisch funktioniert es dann als Semi-Rolling-Release, aber ob das so dann vom Erfinder gewollt ist, ja, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich hab's
Ja,
mal in
weil
einem
du
Stream.
vorhin von den Initialisierungsskripten gesprochen hast,
Ja.
die deaktivieren sogar die PPAs, wenn du da zuvor welche hattest.
Ah, okay. Naja, klar. Also hätte ich mir sogar fast denken können. Weil, ja, das hatte Jean schon richtig gesagt. Die wollen ja spezielle Versionen von irgendwas haben, beziehungsweise sind ja auch auf spezielle Release, Zweige oder Release-Versionen festgepinnt.
Ich habe das Gefühl, ich habe mir jetzt mal nochmal die Webseite hier durchgelesen. Von denen erstens, sie ist, ich würde mal sagen, ausbaufähig. Da sind wir tatsächlich mittlerweile mit unserer neuen Webseite, mal so ein kleiner Hint, sind wir da meilenweit weiter. Die haben so eine relativ einfache GitHub-IO-Page und es sieht so aus, als ob das Arch-Leute sind, die entweder gar keine Lust mehr auf Arch haben oder, keine Ahnung, eben dieses Arch-Konzept auf Ubuntu bringen wollen, weil sie haben tatsächlich, also ich weiß nicht, ob der jetzt von denen genau ist, aber was sie unterstützen ist Pakstall, was ein AUR-Package Manager in dieser Hinsicht ist, der für Ubuntu und Ubuntu-basierte Systeme sein soll. Und ja, tatsächlich habe ich das Gefühl, sie wollen Ubuntu einfach ja, zum Arch reformieren, wenn man so wollen. Ne? Da frage ich mich, warum nutzt man dann eher nicht gleich das Arch oder insgesamt die Arch-Welt? Oder vielleicht wollen sie tatsächlich dann doch etwas stabilere Versionen, wobei ich nicht auf den Development Branch von Ubuntu, glaube ich, setzen würde und sagen würde, okay, gut, da ist jetzt relativ viel schon getestet und ist für Production geeignet, weil das gibt es ja so noch nicht. Das heißt, die Entwickler gehe ich mal nicht von aus, dass sie sich so sagen, okay, gut, in diesem Devil muss schon absolut alles okay sein. Und ja, sonst wäre es ja nicht Devil. Von daher, ich sehe das sehr, sehr kritisch, muss ich sagen. Und ich bin sehr gespannt, ob sich das Ding lange halten kann. Was meint ihr?
Ja, also davon gehe ich mal, also da bin ich die gleiche Meinung wie du. Es war ja, glaube ich, mal offiziell die Rede von einem Ubuntu Rolling Release, aber das haben die dann abgesägt, weil es ja doch nicht so wirklich wahrscheinlich, nicht so wirklich in ihr Konzept passt.
Das stimmt. Mark Shuttleworth wollte das bereits 2013 mal machen, hat es vorgeschlagen, aber ja, hat wohl nie geklappt.
Muss ja eigentlich auch nicht. Also so wie sie jetzt fahren, fahren sie eigentlich ganz gut. Ne?
Die Ubuntu-Leute oder die
Nee, die
Rolling-Leute?
Ubuntu-Leute. Es
Ja,
geht um die
schon.
Ubuntu-Leute. Das war noch das Thema. Und eben, ich habe ja vorhin angesprochen, ich habe es ja im Stream ausprobiert, das Ganze mal so ein bisschen installiert und den Ganzen mal so ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Und ich habe halt im Stream nicht rausgekriegt, was diese Warnhinweise bedeuten. Der erwartet Develop als Zweig, kriegt es aber vom Admirer nicht ausgeliefert, sondern immer den aktuellen. Das war oder ist zu dem Zeitpunkt noch Jammy Jellyfish gewesen. Da weiß ich eben nicht, ob ein Rolling Release beabsichtigt ist und die dann quasi nur ein Semi-Rolling draus bauen, weil der Ubuntu-Package-Server oder Repo-Server dort einfach die Well nicht zulassen von außen als Quelle. Das wusste ich nicht, das habe ich nicht rausgekriegt. Also da ist auch das Internet noch ziemlich jungfräulich über dieses Thema. Die haben immer nur Lösungsansätze, die gesagt haben, von Develop zum aktuellen Release, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist ja jetzt gar nicht mein Problem.
Absolut, absolut.
Andersrum, ich will ja gerade mal Develop haben, keine Ahnung. Also da habe ich nicht rausgekriegt, ob man für Develop-Quellen sich irgendwo eintragen muss.
Ja, schwierig. Nee, konnte ich auch nicht rausfinden. Ich denke, sicher als ne, Developer oder sowas kannst du, die haben da sicher irgendein Tool, ne, womit du dann da reinkommst, wenn du eine ID einträgst. Aber habt ihr so einen richtigen Anwendungszweck für dieses Ubuntu Rolling Rhino, wo ihr sagen würdet, okay, gut, das deswegen sollte man es nutzen?
Nee, also wirklich eigentlich von meiner Seite nicht, weil ich meine, wenn man ein Rolling Release haben will, dann nimmt man ja prinzipiell irgendwas anderes, ein Arch Linux oder Manjaro oder Endeavor OS, was auch immer. ich meine, damit ist man ja gut bedient. Wüsste ich jetzt nicht, warum man da Ubuntu als Rolling Release benutzen sollte oder möchte.
Stimme ich voll zu. Also ich lese das hier noch gerade auf der Webseite. Das Einzige, was sie dazu schreiben, a Rolling Release Model offers new and experienced users a new way to utilize their desktop PC without the hassle of major upgrades. Dafür hast du wahrscheinlich alle 2-3 Wochen hassle mit kleinen Updates. Weiß ich nicht, mutmaßlich. Und von daher, also du sprichst es schon komplett an, Philipp. Also ich sehe da keinen Punkt, wo man sagen würde, okay, gut, deswegen sollte man jetzt dieses Ubuntu Rolling Rhino nutzen. Und ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt, ob es überleben wird. Ich habe da ja so meine Zweifel.
Ja, ich leider auch. Also es ist mal interessant zu sehen, dass es auch geht, aber der Weg, wie Ubuntu jetzt funktioniert, ist doch eigentlich ein ganz guter mit ihren Fix-Releases, alle 2 Jahre LTS-Version, wo du weißt, dass das in der Regel ausgereift ist. Du kriegst durch diese Zwischenreleases, auch von diesen Zwischenreleases, die neueren Kernel, wenn du den Embedded Hardware Kernel, nee, wie heißt das bei Ubuntu? HWE? Hardware Embedded Kernel, ja, so rum, benutzt auch Kernel-Updates, dass du da neue Kernel-Features kriegst. Treiber kriegst du rein theoretisch also primär jetzt Grafikkartentreiber. Da sehe ich persönlich nicht wirklich einen Anwendungsfall, dass man in Ubuntu in seiner Funktionsweise, und da muss man sagen, es funktioniert gut, danke, ändern müsste. Auch wenn der Ansatz ganz interessant ist, aber ich glaube auch nicht, dass sich das durchsetzen wird. Also da sind zu viele Stolpersteine. Also da muss ich ja schon empfehlen, das Ganze auf ButterFS mit automatischen Snapshots und ähnliches zu installieren, weil alles andere, boah, das tut dem Anwender zu sehr weh, beziehungsweise den unbedarften Anwender. Aber ich glaube, der unbedarfte Anwender wird sich auch nicht einen Rolling Rhino Remix installieren. Also das wäre dann doch zu schwierig, sage ich mal.
Aber sie schreiben extra hier, wenn du eine easy-to-use Distro nutzen möchtest. Also sie wollen das so smooth wie möglich machen, dass man dann nichts von hinbekommt. Ich glaube, es wäre die erste Rolling Release Distro, die das wahrscheinlich so in der Hinsicht schaffen würde, so komplett ohne dann doch mal Bugs oder sowas für mehrere Monate dann auszukommen, oder?
Das wirst du immer haben. Also
größere Bugs auch, ne, in Rolling Release natürlich. Dass das System mal nicht hochfährt, passiert ja schon mal leider. Ne?
Echt?
Ja, aber
also mir persönlich noch nicht.
Ja gut, ja, aber besonders, wenn du beispielsweise das System halt lange nicht aktualisiert hast, wenn du im Urlaub warst, die sehen es oder sowieso nicht
so häufig. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher bei einem Arch Linux wie jetzt beim Manjaro Linux, weil die ja nochmal 3 Layer drüber haben, dass quasi die Pakete quasi etwas langsamer an die Leute verteilt werden, aber.
Das muss ich sagen, finde ich richtig stark vom Manjaro-Team, ja. Also dass sie das gewuppt bekommen. Das ist sehr viel Arbeit.
Ich sag immer Manjaro, dass das Rolling Release für die Gemäßigten. Klingt zwar jetzt ein bisschen abwertend, aber eigentlich ist es das gar nicht, weil ich bin ja mit Manjaro prinzipiell auch gut zufrieden. Das ist ja mein Ausweichsystem, sage ich mal, beziehungsweise mein Testsystem. Wenn Ubuntu irgendwas noch nicht integriert hat, dann hat es meistens schon Manjaro über den Arch-Zweig drinnen. Da kann man andere Sachen mal testen, das ist wunderbar. Aber als Daily Driver bin ich zurzeit mal wieder bei Ubuntu gelandet.
Nicht für schlecht. Mich funktioniert nicht. Das halt.
Aber also, ja. Manjaro funktioniert deutlich, deutlich besser. Und ich habe ja Manjaro das erste Mal ausprobiert, da war es ja noch die Version 0.8.8, also da hat man, glaube ich, schon mal zusammen geguckt, das war irgendwie 2015 oder so, und seitdem ist ja so massiv viel passiert, und selbst da zu der Zeit hatte ich kein Update so wirklich, was das Ding unbrauchbar gemacht hat. Da waren halt kleinere Updates von Anwendungen dabei, die Anwendung zerschossen haben, ne? Da waren damals so andere Zeiten, beziehungsweise Abhängigkeiten, die da nicht mehr so wollten, wie man wollte. Und dann hat man ganz viel Kopfschmerzen gehabt, googeln müssen, und dann hat das aber irgendwie auch wieder funktioniert. Aber selbst das ist heutzutage, wie gesagt, Manjaro, ich gucke immer wieder gerne rein, ich benutze es immer wieder gerne und ich habe seitdem nicht wirklich mehr diese extremen Probleme wie noch vor 7 Jahren.
Mit Manjaro meinst du?
Mit Manjaro, ich bin noch beim Manjaro-Thema, genau.
Ja, ja, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich habe mit Manjaro immer schlechte Erfahrungen gemacht, aber mag sein, dass ich einfach nicht der Typ für Rolling-Release-Betriebssysteme bin. Also ja, mich hat irgendwann mal ein fieser Bug von Nvidia entwischt im Bezug auf Manjaro und an den anderen Stellen weiß ich gar nicht mehr, was da los war. Aber du hast auch immer so kleinere Probleme oder generell auch, dass du bei manchen Softwarepaketen, also manche Software, ja, so semi-gut für Systeme bekommst, die nicht auf Debian basieren. Habe ich zumindest immer das Gefühl gehabt, beziehungsweise habe da verschiedene Pakete gehabt. Welches genau es war, das kann ich gar nicht mehr sagen. Aber 1, 2 Sachen gab es dann schon, die dann irgendwie auf Debian-System besser gelaufen sind unter den Programmen und das hat mich dann immer sehr, sehr genervt.
Ja, also ich mache es ja andersrum. Ich schaue mir Linux Mint ab und zu mal an. Also finde ich nach wie vor eigentlich eine schöne Linux-Distribution. Ja. Habe ich schon lang drüber überlegt, ob ich das nicht mal wieder als Hauptsystem benutze, aber ja.
Ja, wenn du mit Manjaro zufrieden bist, warum nicht, ne? Und das ist ja das Schöne. Wir können ja das nutzen, worauf wir Lust haben und was uns am besten gefällt. Und ja, wer weiß, vielleicht werde ich es noch, also ich werde sicher noch mal irgendwann mit Manjaro versuchen, da bin ich mir ganz sicher. Und haben ja auch eine mega Entwicklung hingelegt, finde ich, in den letzten Jahren.
Ja, die sind über die Jahre hinweg nicht umsonst durch die Decke gegangen. Also bei DistroWatch jetzt gesehen.
Ja, absolut, absolut.
Sind zwar jetzt aber wieder ein bisschen abgestiegen, aber sind ja immer noch unter den Top 10.
Ich denke aber auch, das DistroWatch Ranking darfst du auch nicht zu hoch einschätzen. Ich glaube, es zeigt immer so die neuesten, hippesten Distros, aber die wirklich am meisten genutzt werden, würde ich anders betiteln, weil die Leute klicken ja nur auf die neuen Distros und schauen die sich an, anstatt dass jetzt genauso viele immer auf Debian drücken und schauen, okay, gut, was war jetzt Debian nochmal? Also von daher würde ich dann nicht zu sehr auf die Verbreitung generell bei DistroWatch gehen, sondern eher, worüber wird gerade viel gesprochen, was interessiert die Community besonders gut, würde ich mal sagen.
Ja, aber da kannst du ja auch filtern, ne? Also bei DistroWatch.
Ach, auch nach meist geused oder in
Most in Rating und also du musst einfach nur bei dem Ranking der Seitenaufrufe gucken. Da hast du ja bei Zeitraum die Auswahlmöglichkeit und wenn du dann bei Most Ranking gehst, hast du MX Linux, Linux Mint und dann auf Platz 3 Manjaro und auf Platz 4 Debian.
Ach, man kann das hier auch raten und dann sagen, richtig, hey, das ist
richtig, cool. Du hast da noch deutlich mehr Auswahlmöglichkeiten. Du kannst direkt in Jahre reingehen. Da war Manjaro noch auf Platz 3. Also da kannst du schon ein bisschen mehr analytisch machen, aber auf den ersten Blick siehst du ja nur die letzten 6 Monate.
Ja, genau, genau. Okay, ist ja cool. Ja. Tatsächlich, wenn wir auf Average Rating gehen, dann ist Arch Linux ganz oben, dann Devuan, dann Void. Okay, ist ja cool. Ja, cool. Also da könnt ihr euch das mal anschauen, wenn ihr selber irgendwann mal wieder am PC seid oder so. distrowatch.com. Wusste ich gar nicht, dass es da so viele verschiedene Möglichkeiten gibt.
Ach, da kannst du schon ordentlich Statistik und Stochastik betreiben, wenn du das möchtest.
Ja, also nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr cool.
Ja, aber Rolling Rhino, also ich hab's mir angeguckt, ich fand's ganz interessant, aber so richtig gekickt hat's mich nicht. Es hat funktioniert für diesen Testzeitraum, sage ich mal. Es hat zumindest das suggeriert, was es suggerieren sollte. Und im Endeffekt war es dann erstmal nur ein Ubuntu. Also man müsste es rein theoretisch im Produktiveinsatz testen, um wirklich aussagekräftig zu sein. Weil im Endeffekt konnte ich jetzt nur relativ unspektakulär und unrepräsentativ testen, wie ist die Installation, wie komme ich auf den Rolling-Zweig und wie äußert der sich so in seinen ersten Berührungspunkten. Und mehr habe ich ja jetzt noch nicht damit gemacht. Also habe ich jetzt auch erstmal keinen Einsatzzweck. Aber ich fand es halt ganz interessant, dass sie dort diesen Rolling-Release-Ansatzpunkt gegangen sind. Aber da empfehle ich eh jeden, wer Rolling Release fahren möchte, ButterFS installieren, automatische Snapshots mit Timeshift. Falls dann doch mal was kaputt geht, was sehr, sehr selten sein sollte, zumindest unter Manjaro, kann man immer noch relativ schnell zu einem Produktions-Snapshot zurückgehen. So, Punkt, Ende aus von mir für dem Thema.
Ja, genau, ich wollte auch schon sagen, das wollen wir nicht mal, also ich bin nicht der Tipp für gute Überleitungen, aber wollen wir nicht mal weitermachen.
Ja, also tatsächlich, ich schließe mich dem Ganzen an. Also ich bin sehr gespannt und ich finde es toll, dass es ausprobiert wird. Und ich finde immer toll, wenn irgendwelche neue Leute irgendwas starten und sagen, hey, gut, das könnte ja funktionieren. Und wenn es am Ende nicht funktioniert, hey, so what, dann hast du es ausprobiert und wir wissen es wenigstens.
Genau. Apropos toll und neu. Wir haben eine tolle neue Webseite. Und für alle YouTube-Zuhörer, Zuschauer, ich habe auch ein bisschen unser Standbild angepasst dahingehend. Und dementsprechend können wir jetzt mal auf News-Ticker für die Tux-Tage gehen.
Ja, absolut. Da ist einiges passiert in der Zeit. Also wir haben jetzt ein neues Logo, eine neue Webseite. Die neue Webseite ist viel schneller als die alte, ist, hoffe ich, informativer. Könnt ihr einfach mal draufschauen, tuxtage.de. Und neben allen Neuerungen haben wir jetzt auch den Vortrag des Tages. Ja, jeden Tag gibt es einen Vortrag vom letzten Jahr, den man sich dann halt eben auf der Startseite direkt anschauen kann. Und ich muss sagen, ich habe mich häufiger dabei ertappt, einfach mal auf die tuxtage.de Webseite zu gehen und einfach mal den Vortrag anzufangen zu schauen. Manche habe ich auch komplett fertig geschaut. Und was ich wahrscheinlich so erstmal nicht gemacht hätte, wenn man erstmal ein Programm mit über, weiß ich gar nicht, wie viele Vorträge es waren. Ich glaube, Programmpunkte hat mir über 30 oder so. Oder schon fast 35, 40, ich weiß es gar nicht mehr. Da wählst du nicht irgendwas aus und sagst, okay, jetzt das schaue ich mir an, sondern ich finde das ganz schön, dass man ja das doch noch über das Jahr jetzt etwas, ich sag mal, näher an die Zuschauer und an die Besucher ranbringen kann, was die Tux-Tage eigentlich sind und dann direkt einfach nochmal die Vorträge vom letzten Jahr zu promoten. Und ich hoffe, euch gefällt das genauso gut wie mir auf jeden Fall. Und ansonsten sind wir gerade absolut in der heißen Phase vom Linux Presentation Day. Das wird sehr toll, sehr anstrengend, aber sehr toll. Aber bis dahin müssen wir tatsächlich noch ein bisschen was erledigen. Das ist ja schon heute in zwei Wochen. Ich bin gespannt. Langweilig wird es auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen nicht. Und wir hoffen, ihr seid natürlich dabei. Und wir haben auf der Tux-Tage-Webseite ein paar Plakate auch, gepostet, beziehungsweise auch auf Social Media. Und das könnt ihr auch gerne Leuten schicken, die vielleicht einfach mal Linux ausprobieren sollen, sich vielleicht noch nicht mit der Materie so beschäftigt haben. Denn das ist das Ziel des Linux Presentation Days, einfach neue Leute zu informieren und einfach mal Linux vorzustellen, wie das denn so ist. Ich glaube, ich werde durch damit. Außer vielleicht nochmal zu euch. Habt ihr schon mal einen Vortrag des Tages angeschaut oder seid ihr da bis jetzt noch nicht drüber gestolpert?
Ja, was heißt nicht drüber gestolpert? Drüber gestolpert schon, aber die meisten kenne ich ja. Also es ist, die habe ich mir schon irgendwann irgendwie mal angeguckt.
Boah. Ist ein Argument, ja. Philipp, wie sieht es bei dir aus?
Ja, genau. Also ich bin auch drüber gestolpert, aber angeschaut habe ich mir die ja zuvor schon. Und ja.
Okay, sehr cool. Also ich muss sagen, ja.
Man muss ja dazu sagen, sowohl Philipp als auch ich sind ja bei den Tux-Tagen als Betreuer aktiv. Dementsprechend kennen wir eh schon so ein knappes Achtel von den Vorträgen so, weil wir dabei waren. Also da fragst du gerade die Falschen. Sag ich mal
ja,
so.
Gut, okay. Aber oder ich hoffe, dass es euch gefällt oder dass ihr vielleicht schon den einen oder anderen Vortrag geguckt habt. Ich muss sagen, es war doch sehr schön. Und ich muss sagen, ich selber schaue auch manche Vorträge gerne zwei, dreimal. Dann halt jetzt nicht hintereinander natürlich, aber so nach ein paar Monaten, wenn mich das noch interessiert, dann schaue ich mir das doch nochmal an. So manchmal auch nur nebenbei. Und lohnt sich auf jeden Fall mal da vorbeizuschauen.
Das auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, weil man ja so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen kann, weil man ist ja doch so ein bisschen in seiner Bubble immer so drinne von den Interessen her. Und wenn da einfach mal so randommäßig ein Vortrag vorgeschlagen wird, das tut diese Bubble dann durchaus, nee, zerplatzen wäre jetzt schlecht, erweitern.
Das stimmt, ja.
Ja. Der Philipp hatte wunderbar zwei Sicherheitsthemen mit reingehauen hier als Vorschläge. Die habe ich auch gleich mit übernommen, redaktionell, wie ich war. Das fand ich ganz interessant. Gerade so eine alte Sicherheitslücke in der Sileb-Bibliothek fand ich sehr, sehr interessant, was mir der Philipp da gezeigt hat. Vielleicht möchte der Philipp dazu mal was sagen oder ich kann das ausbreiten.
Ja, mich hat's halt gewundert, dass die so alt ist und noch nicht gefixt wurde. Weil die ist, glaube ich, 13 Jahre alt, oder? Und so lange war die drin. Also, es hat mich echt verwundert. Deswegen habe ich mir gedacht, das müssten wir mal im Podcast ansprechen.
Ja. So, als Hintergrund, es gibt eine recht alte Möglichkeit in der Sileb-Bibliothek Code zu schmuggeln. Und mit sehr alt meinen wir eigentlich schon so 17 Jahre im Endeffekt. Der Witz ist aber gewesen, der Patch für diese Lücke ist seit 4 Jahren bekannt, wurde aber einfach nicht ins Release übernommen. Inzwischen ist es drin. Och, wer will denn? Entschuldige ich bitte, aber es klingelt gerade bei mir.
Ja, klar, ja, klar. Ja. Ja, das ist tatsächlich sehr interessant, ne? Also, dass wir erstens 17 Jahre das so offen haben, dann 4 Jahre lang kam es nicht rein. Kannst du dir das vorstellen, Philipp? Beziehungsweise, wie das passiert ist? Hast du da vielleicht eine Erklärung oder?
Ja, ich vermute mal, dass es halt einfach nicht aufgefallen ist oder sich das keiner so wirklich sicherheitstechnisch angeguckt hat und dadurch halt die Sicherheitslücke 4 Jahre drin war.
Naja, 17
Aber
Jahre,
so
ne?
genau kann ich das jetzt auch nicht sagen.
Ja, ich gehe davon aus, dass die Sicherheitslücke einfach ein sehr, sehr geringen, ja, sehr geringes Potenzial gezeigt hat. Und von daher hat man sich gesagt, ach gut, ja, die Sicherheitslücke gibt es auch noch. Boah, habe ich jetzt keine Zeit oder hey, wir haben gerade andere wichtigere Sachen und kann mir vorstellen, dass sie dann immer so vor sich hergeschoben wurde. Und genau, ja. Weißt du ungefähr, wie diese Sicherheitslücke funktioniert, beziehungsweise wie man sie ausnutzen konnte? Philipp, bist du da?
Ja, ich bin da,
So,
einen
ja.
Moment.
Ja, klar, nee. Also mir ist das sehr schleierhaft. Ja, aber gut, dass es jetzt gefixt wurde. Und Celeb ist ja quasi eigentlich auch so in fast jedem Linux oder jeder Linux-Distribution drin. Ist ja auch ein sehr essentielles Paket.
Mikrofon aktiviert. So, Verzeihung bitte, da bin ich wieder.
Na, wunderbar, ja.
Habt ihr jetzt einfach nichts mehr gesagt?
Doch, wir haben was dazu noch
Gut.
gesagt. Wir waren, glaube ich, wir haben darüber überlegt, wie das passieren konnte, dass die Lücke so lange offen
Ach so.
da drin in der
Ja,
Seele
ich habe
ist.
mich gerade auch gewundert, wie das passieren konnte. Da ist die Post einfach mal zu zeitig.
Die Post zu zeitig.
Ja, da
Also
war ein
das.
Paket für Montag angemeldet, dachte ich, alles klar, dann stört ja keiner heute Vormittag. Nö, die Post hat es eher geschafft.
Das ist doch schön. Ist doch schön.
Ja, naja, gut. So, ihr wart bei der Sileb-Lücke, oder? Ihr seid nicht weiter zur nächsten gegangen.
Genau, wir sind noch bei der
Genau.
Sileb-Lücke. Je nachdem. Aber weiß jemand von euch genau, wie man diese Lücke ausnutzen konnte?
Codeschmuggel ermöglichen. Da stand natürlich kein Beispiel mehr dabei, um sowas zu forcieren auf älteren Systemen. Aber ich denke mal, du konntest über die Komprimierung, beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass du
also von HTTP-Ausgaben anscheinend irgendwie. Aber so ganz mehr habe ich da jetzt aus dem Artikel auch nicht raus. Also in manchen Artikeln macht ja Heise das quasi, dass du da ein bisschen mehr über die Lücke erfährst und wie du die ausnutzt. Aber bei dem Artikel war das jetzt nicht so.
Ja, nee, also Clib ist eine Bibliothek, mit der du HTTP-Ausgaben beispielsweise komprimieren kannst, um dann am Ende das Datenvolumen zu reduzieren. So war das Ganze. Und zu meiner Verwunderung hat SUSE die Sicherheitslücke, wenn ich das richtig sehe, als hohes Risiko direkt auch eingestuft. Das ist schon tatsächlich sehr merkwürdig. Aber gut, jetzt ist es ja gefixt.
Ja. Also einfach nochmal jeder schnell Update machen und dann ist das auch vom Tisch.
Absolut.
Wo es ein bisschen schwieriger wird, wenn wir bei der nächsten Lücke, die der Philipp noch eingereicht hat, nämlich im Netfilter-Subsystem vom Linux-Kernel. Da war noch eine Lücke drin.
Was ist denn das Netfilter-Subsystem?
Das ist das System, was... Oh, toll. Ich habe jetzt die Mail bekommen, dass mein Paket heute kommt. Super, Post-API. das ist die Mechanik oder das System, was für NF-Tables, also diese ganzen Netz- oder Netzwerk-Routing und Filtergeschichten, also was für... Firewall, Routing, Firewall und Routing, mehr ist es nicht, zuständig ist.
Ja, genau, das überwacht quasi Pakete, ob die blockiert wurden oder nicht.
Absolut, okay. Und du konntest damit zum Root werden?
Ja. Wenn es ganz dumm läuft, wirst du damit Root oder kannst auf jeden Fall Root-Rechte oder Root-ähnliche Rechte erlangen.
Ja, das ist schwierig, ne? Das ist sehr, sehr schwierig, wenn das geht. Aber genau, also es gibt ja immer solche Schwachstellen oder es lauern ja sicher auch noch sehr, sehr, sehr viele dieser Schwachstellen. Ist ja auch teilweise sehr, sehr, sehr schwierig, dann da jeden Fehler auszumerzen, wenn du mit C schon mal programmiert hast oder so. Das merkst du sofort auch alleine, wenn du 10 Zeilen Code schreibst, hast du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schon irgendwo einen Fehler drin oder so eine Lücke drin, was vielleicht potenziell mit der richtigen Kombination ausgenutzt werden kann. Das ist sehr schwierig, alles zu überblicken.
Ist aber auch schon im Linux-Kernel 5.17.1 behoben und theoretisch und theopraktisch werden da garantiert noch Rückportierungen in anderen Kernels erfolgen. Also im 5.10, also in den ganzen LTS-Kerneln 5.15 werden die garantiert auch noch kommen.
Ja, ich glaube, die sind da auch schon drin, aber die Lücke konnte quasi dadurch ausgenutzt werden, wenn du halt NTF-Chain, glaube ich, so manipuliert hast, dass es quasi den Schadcode ausführt.
Genau, so ein Registerbereich von NFT-Do-Chain, ne? Genau, ja. Ja. Also das schöne Smashing, na klasse. Ja, habe ich letztens vor 1-2 Semestern sogar in der Uni gehabt, haben wir dann Stack-Smashing beispielsweise gemacht, wo wir dann auch selber so C-Programme dann hacken durften. Das war ganz cool und man muss sagen, es ist, nutzt niemals String-Copy und was war das andere böse Dings? Also STR-Copy oder sowas, da kannst du einfach Strings kopieren und da kannst du so viel Müll mit anstellen. Da gibt es dann auch sichere Funktionen, aber die unbedingt auch verwenden tatsächlich, weil ansonsten kann das Ganze sehr in die Hose gehen. Aber das sind natürlich nur einzelne Sachen, die sind groß bekannt und wird wahrscheinlich auch seltener verwendet, aber ich bin mir sicher, es wird noch im Linux-Code häufig zu finden sein oder im GNU-Code. Und ja, das ist tatsächlich auch immer ein Thema, was ich letztens gesehen habe, dass Linux gar nicht so viel oder gar nicht so viel weniger Sicherheitslücken als Windows hat, wenn man das mal vergleicht. Nur ja, bei Linux werden sie vielleicht unter Umständen sogar schneller durch einen Kernel gefixt, könnte ich mir vorstellen, bei den Rolling-Release-Systemen wenigstens. Und die LTS-Systeme bekommen ja auch trotzdem noch Kernel-Updates von älteren Kernels. Ne? Da sind die Sachen dann auch drin. Aber da ist tatsächlich noch relativ viel unter der Haube, was wir wahrscheinlich noch gar nicht so richtig abblicken können. Und da schlummert sicher noch die ein oder andere etwas größere Sicherheitslücke, die wir natürlich dann alle gefixt haben wollen. Aber generell, ja, so eine richtig krasse Sicherheitslücke wie beispielsweise Log4j, dass das auch wirklich im großen Maße ausgenutzt werden kann, das gibt es seltener, Gott sei Dank, unter Linux. Also kann ich mich nicht dran erinnern, dass es in den letzten 5 bis 10 Jahren der Fall war.
Nö, also außer Log4j war jetzt nicht wirklich was richtig immens Großes. Ja. Dahergehend dabei, da war natürlich hier Meltdown und Spectre, aber das waren ja Hardware-Geschichten.
Genau.
Ja, ansonsten hast du ja wirklich in der Windows-Welt einfach eine deutlich höhere Dunkelziffer, dadurch, dass das Closed Source ist.
Genau, das ist tatsächlich ein Punkt.
Du kennst die Dunkelziffer nicht. Das ist das Problem. Also, ich will jetzt auch nicht Open Source glorifizieren als das Nonplusultra, aber eben, da ist halt der Vorteil, du kannst reingucken. Du siehst, was abgeht. Du weißt, wo potenzielle Schwachstellen sind. Du weißt ja jetzt nicht, ob bei Windows noch irgendwo seit N-Kernel 1.0 immer noch irgendwo eine Lücke drin ist, die bis heute ausgenutzt wird. Weißt du nicht. Darum geht's ja.
Das stimmt. Da muss ich jetzt auch etwas ausholen. Ich habe letztens auch wieder einen anderen Artikel bei Heise gelesen. Und zwar Schwäbisch Hall, die nutzen noch Linux. Also es gab ja die Limux, hieß das in München.
Genau.
Die sind ja jetzt wieder auf Windows. Aber Schwäbisch Hall, die nutzen noch Linux. Und genau, bei Heise gab es einen Artikel, da hat ein IT-Manager mal darüber gesprochen, wie sich denn die Produktivität mit Linux verhält. Und ja, was sehr interessant. Vielleicht mal was fürs nächste Podcast.
Ja, genau. Macht jetzt ein ganz, ganz neues Thema natürlich auf. Aber ich habe den Artikel tatsächlich auch schon teilweise gelesen, weil er mir vorgeschlagen wurde. Soll ganz gut sein, aber da können wir mal anders drüber reden. Ich denke, das ist ja sicher nicht die letzte Diskussion über Produktivität unter Open Source oder freier Software. Und absolut, aber sehr empfehlenswert, das stimmt.
Mhm. Ja, ich kenne nämlich zum Beispiel noch gar nicht den Artikel.
Musst du dir mal durchlesen.
Ah ja, muss ich mir mal notieren, ja, mache ich. Ja, nee, aber allgemein sicherheitstechnisch regelmäßig Updates machen tut schon in der Open Source Welt ganz viele Probleme beheben.
Sind's? Aber überall, ne?
Ja. Ist auf jeden Fall. Aber halt wirklich, macht eure Updates, dann seid ihr eigentlich relativ sicher, ob ihr nun nur Anwender seid oder Admins, da sollte der Grundkanon ein anderer sein. Ja, aber absolut. Dann fährt man da auch sicher, also Kernellücken sind immer ein bisschen kritischer zu sehen, weil die sind nicht so schnell zu fixen, weil die nun mal im Unterbau sind. Und eben darf man halt auch nicht vergessen, wenn ein neuer Kernel kommt, Reboot. Sonst bringt euch das Update des Kernels nichts. Wenn der nicht benutzt wird, wird er nicht benutzt.
Oder
Live-Patch. Genau, und wenn du dann einen Produktivserver hast, dann musst du erstmal überlegen, ob du den jetzt einfach neu startest oder nicht.
Ja, das ist immer so den Spagat, den man dann als Admin macht. Also man hat die Bestrebung, das System so sicher wie möglich zu halten, aber auch so ausfallfrei wie möglich oder so wenig Downzeiten. Ja, jetzt geht's schon wieder los. Englisch und Deutsch vermischt sich. So wenig Ausfallzeiten wie möglich zu produzieren. Ja, und dann geht halt der Spagat los, aber ich sag immer, wenn die Sicherheit bedroht ist, dann ist die Anwendung halt mal kurz offline. Mein Gott. Solange die wieder hochkommt, mein Gott, also die Milchmädchenrechnung darf man gar nicht erst aufmachen. Das ist Quatsch.
Absolut. Genau. Und ganz ehrlich, um 4 Uhr nachts kannst du das eigentlich meistens schon mal runterfahren. Also es gibt ja teilweise auch Spiele oder sowas, die fahren einmal am Tag ihren Rechner oder ihre Server runter und wieder hoch tatsächlich, um Backups zu machen, um einfach so einen konsistenten Zustand wieder zu erstellen. Und also von daher, ich glaube, ein täglicher Reboot ist in den meisten Systemen jedenfalls nicht unbedingt so kritisch. Ne? Mhm. Außer man ist jetzt nicht Visa oder PayPal. Aber das ist ja dann auch durch Orchestrierung und wie heißt das? Nicht Scheduler?
Nee. Cluster im Allgemeinen. Dadurch wird, also.
Genau,
so, sowas ist durch. Naja, Cluster. Also, ja. Load Balancer meinst du?
Load Balancer, ja, genau. Load Balancer ist das Wort. Ja, genau. Dadurch wird das ja dann sowieso nach und nach
also,
aktualisiert. Ne? Aber das haben ja die wenigsten erstmal nötig.
Ja, richtig. Ja. Nee, dann würde ich sagen, bewegen wir uns weg von der Sicherheit. Das ist eh immer ein Thema, was immer wieder aufkommen wird. Aber das mit Zlib, dass da wirklich 4 Jahre der Fix bekannt war und auch schon vorhanden war, aber einfach nicht ins Release gepusht wurde, das fand ich dann schon wieder meine Güte. Also, tut das Not.
Das stimmt. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Das fand ich ein bisschen merkwürdig.
Das war ein bisschen sehr komisch, sagen wir es mal so. Aber naja. Was gibt es eigentlich noch so Interessantes Neues? Suchen wir noch Leute? Das Tagesteam? Ich weiß gerade nicht.
Tatsächlich eigentlich nicht. Wir sind gerade wunschlos glücklich, würde ich mal sagen. Und von daher ist da eigentlich erstmal sehr, sehr wenig los. Aber ja, je nachdem. Also natürlich, wenn jemand da besonders mitmachen will und sagt, okay, gut, schaue ich mal, dann schreibt uns gerne, dann schauen wir da mal. Aber aktiv suchen wir gerade nicht mehr. Das ist eigentlich ganz toll. Haben einige neue Teammitglieder bekommen, sind unserem Team beigetreten. Und worüber natürlich wir alle sehr froh sind. Und von daher, ja, ne, wir müssen uns erstmal aneinander wieder gewöhnen. Das ist auch immer sehr, auf jeden Fall war es die letzten Jahre auch so oder das letzte Mal auch so, dass tatsächlich eine komplett neue Teamdynamik teilweise entstanden ist. Und da muss man sich natürlich dann wieder gewöhnen als Team. Von daher, ich denke, bis zum Herbst werden wir da wahrscheinlich weniger an der Teamsituation ändern, um ganz einfach, ja, wieder so ein bisschen eine Stabilität reinzubekommen, in Anführungszeichen, dass man weiß, okay, gut, woran man bei allen ist und dass nicht alles zu sehr, ich sag mal, durchmischt wird, sagen wir es mal so. Ne? Aber ja, wir sind jetzt insgesamt 15 Leute und da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr glücklich, so viele hier mitziehen zu dürfen und glaubt uns, freut euch schon auf, natürlich erstmal auf den 14. Mai, aber auch auf den November, das wird großartig. Wir planen sehr, sehr, sehr viel und es wird sehr, sehr stressig für uns alle, aber es wird hoffentlich sehr viel Spaß machen. Das vor allen Dingen dann euch. Also seid gespannt und genau, das wär's, was ich dazu sagen könnte.
Ja, also haben wir eine Größe erreicht, mit der wir erstmal arbeiten wollen.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Ich suche noch Leute, zum Beispiel, wer Lust hat, gerne mal als Gast im Podcast dabei zu sein. Einfach mal anschreiben, meinetwegen auch über YouTube oder eben eine Mail an podcast@tux-tage.de. Themenvorschläge, Verbesserungsvorschläge gerne dort auch in den Kommentaren. Boah, ansonsten, ich habe noch eine offene Einladung, falls Aitania das hört, steht immer noch. Und ansonsten kommen wir mal zur deutschen Ingenieurskunst in Sachen mobiler Sicherheit und Integrität, könnte man schon fast sagen. Dem Vodafone 22, da war ich nämlich sehr, sehr erstaunt, als ich das gelesen habe. Wolla ist ja ein deutscher Anbieter, beziehungsweise ist das aus Gigaset entstanden oder ist das eine Tochter von Gigaset Siemens in dem Moment? Bin mir gerade gar nicht mehr sicher, das ist jetzt rein spekulativ. Auf jeden Fall ein Handyhersteller, der neben Android auch ganz viel Open Source, also was heißt Open Source, unabhängige Software darauf tut. Android ist ja theoretisch auch ein Stück weit Open Source. Oder ganz viel entgoogeltes Zeug sogar. Das Wolla OS Ihr eigenes Android ist, glaube ich, nicht entgoogelt, wenn ich mich nicht irre. Lass mich auch gerne berichtigen.
Also das DinTrace selber ist eigentlich angegoogelt. Du kannst aber, wenn du möchtest, die MicroG-Services mit installieren, sodass du dann quasi auch wieder Google hast, wenn du möchtest. Aber du hast halt eben die Auswahl. Ne? Und Vodafone kommt aus Deutschland auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht gefunden, dass sie in direkter Abhängigkeit zu Gigaset bestehen. Das scheint eher eine gewisse Kooperation zu sein, wenn man möchte. Es wurde durch Kickstarter und Indiegogo vorfinanziert und mittlerweile oder momentan kannst du dieses Vodafone auf Kickstarter, ich glaube für mindestens 400 Euro quasi holen und dann soll das Handy schon am 22. Juli lieferbar sein und die Firma dahinter, die heißt wirklich sehr witzig, die heißt Hallo Welt Systeme. Aber ja, wusstet ihr, dass es deutsche Smartphones gibt, also dieses Gigaset? Ich habe mal ganz grob davon gehört, habe das aber dann wieder ganz schnell vergessen. Wie sieht es bei euch aus?
Ich hatte Wolla immer auf dem Schirm, weil ich es ganz interessant fand. Nur da haben wir wieder das Problem, also mein persönliches Problem, so cool das Ganze auch ist. Und gerade dieses Vodafone 22 hat ja ein richtig geiles Feature, dass es einfach multibootfähig ist. Das ist, glaube ich, sogar das erste Smartphone, das von Haus, oder ist es von Haus aus?
Also jedenfalls, nee, ne, sie bieten es so an.
Ja, nee, ich will was anderes gerade formulieren, aber ich komme nicht drauf. Ich habe noch nicht anderswo ein Out-of-the-Box-Multiboot-Smartphone gesehen. Und ich weiß gerade auch nicht, ob man Multiboot, da bin ich zu lange aus der Custom-ROM-Geschichte raus, das hatte ich mir mal ganz, ganz früher mal angeguckt, ob man überhaupt ein Multiboot auf dem Smartphone realisieren kann, vernünftig, ansonsten.
Soweit ich weiß, hat man auf allen Android-Versionen oder auf allen Android-Handys, auf allen neueren, hat man quasi so ein Multiboot, wo man zwischen A und B unterscheiden kann. Und je nachdem, welchen Slot man wählt, kannst du dann da verschiedene Sachen reinziehen. Aber inwiefern das jetzt Vodafone gelöst hat, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber geben tut es auf jeden Fall schon in gewisser Weise, aber wahrscheinlich nicht so offen und nicht so konfigurabel, weil ja dieses System von Android oder von Google, was da wahrscheinlich dann da selber kommt, ist sehr, sagen wir mal so, notdürftig gelöst. Ja? Mhm. Sehr zweckmäßig, sagen wir es mal so.
Ja, aber ich finde halt die Multiboot-Geschichte ganz, ganz genial. Also Vola OS, ihr Android, Ubuntu Touch, Saltfish OS, sagt mir auch was, habe ich jetzt aber nicht auf dem Schirm, was das ist. Droidian, also Debian für Android und eben auch Manjaro sind da möglich zu benutzen, was schon mal eine ordentliche Kampfansage ist, sage ich mal. Ne?
Ist ja wirklich viel. Ne? Und wir haben ja nicht viele Handys, die mit Manjaro oder Ubuntu Touch funktionieren oder Vola OS selber. Und Respekt, sehr cool. Ja. Habt ihr schon mal nachgedacht, auf ein Linux-Handy zu wechseln?
Genau, also mir stellt sich da noch die Frage, also ich würde es mal ausprobieren, aber ich denke mal nicht, dass es quasi nützlich ist im Alltag, weil du ja schon gewisse Dinge auf dem Smartphone hast, die dann doch nicht, beziehungsweise noch nicht auf Linux funktionieren und dann... Ja, muss man mal ausprobiert haben, würde ich sagen.
Absolut. Ich habe mal Ubuntu Touch vor, schlag mich tot, ich glaube 2 Jahren oder 2,5 oder 3 Jahren schon ausprobiert. Mindestens 3 Jahre müsste es schon mittlerweile wieder her sein. Die Zeit vergeht so schnell. Und damals hat mir das Ganze sehr, sehr, sehr gut gefallen. Allerdings, man muss sich halt von den normalen Apps erstmal verabschieden. Ja, du hattest erstmal kein WhatsApp drauf. Ich glaube, Spotify hast du irgendwie drauf gehabt. Aber genau, dieses WhatsApp-Thema hat mich damals halt noch sehr interessiert. Das ging halt nicht, wie es jetzt aussieht. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich werde nämlich demnächst ein Ubuntu-Touch-Testgerät erhalten. Da werde ich mir das Ganze nochmal anschauen zu Ubuntu-Touch. Und ich hätte ja nicht gedacht, dass Ubuntu-Touch so lange überlebt. Ja, also wurde ja, glaube ich, 2016 von Canonical, ich sag mal, abgestoßen. Wird jetzt ja von UbiPorts weiterentwickelt. Und die scheinen da wirklich immer noch hinterher zu sein und entwickeln das stetig weiter. Also, boah, Respekt.
Definitiv. Ich glaube auch, es gibt jetzt Android-Boxes auch für diese Ubuntu-Touch-Geschichte. Also ich glaube, inzwischen sind die so weit, dass du Android-Apps auf einem Ubuntu-Gerät oder Ubuntu-Touch-Gerät auch irgendwie ausführen kannst.
Wenn das geht, das wäre super, weil ich glaube, das ist tatsächlich so der, ja, der goldene Weg, sage ich mal, oder der goldene Schlüssel, weil wenn du das nicht hast, ist ja Windows Phone auch schon verreckt.
Ja. Das ist ja noch das Anzustrebende, beziehungsweise das ist ja der Grundsatz, der damit einhergeht, wirklich ein unabhängiges Betriebssystem zu haben, was nicht an eure Daten in dem Sinne will und euch eben sämtliche Freiheiten lässt, das zu tun, was ihr wollt und eben auch die Möglichkeiten bietet, eine digitale Unabhängigkeit zu führen Richtung integriertes VPN und solche Geschichten.
Das stimmt, ja.
Ich
Das
habe
ist
halt
schon cool.
nur wirklich ein gravierendes Problem mit der ganzen Geschichte. Ich finde das unglaublich gut, was Vodafone dort macht und die Firma dahinter. Das Problem ist aber, ich müsste zu sehr nicht ide doch Idealist sein, um mir das zu holen, weil es juckt mich unter den Pfoten. Also es juckt mich wirklich unter den Fingern. Das mal auszuprobieren. Ich habe auch eigentlich richtig Bock, das auszuprobieren. Nur als Privatperson für ein Full HD Plus Display, so ein MediaTek Helio Prozessor, ein 8-Kerner, 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher auszugeben, so fast 400 €. Boah, nee, also da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also, ne?
Schwierig.
Da kriegst du heutzutage auf dem anderen Markt mehr, hast dann aber definitiv nicht die Freiheiten. Das muss man dazu sagen. Aber man muss halt auch irgendwo Realist sein. Das meiste Geld dort geht halt in die Software und in die Softwareanpassung, was auch völlig okay ist. Aber das ist für mich gerade so in der Situation, ja, also nicht wirtschaftlich, sage ich mal, für mich. Auch wenn ich sagen muss, da muss man aber ganz kurz darauf eingehen. Voila, ganz großes Lob. Die bauen noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss ein. Die bauen immer noch auf einen austauschbaren Akku ihre Geräte.
Ja, der riesig.
Micro-SD-Kartenleser, alles definitiv. Also das Geld ist es definitiv wert. Nur eben am Markt nicht konkurrenzfähig mit den Specs, heißt jetzt hier auf Deutsch nochmal. Leistungsdaten, genau. Also vergleichsweise, also ja. Ich kann mir.
Generell
Ja.
kann ich nicht nachvollziehen. Es ist schon ein bisschen, ja, ne, teurer, aber wenn ihr das mit anderen Smartphones vergleicht, die eher ähnliche Ziele verfolgen, geht das tatsächlich schon klar. Und tatsächlich, die Leute, die sich das kaufen, sagen ja nicht, oh, das ist mega günstig, sondern hey, das ist ein gutes Betriebssystem dahinter, da wird auf Privatsphäre und Datenschutz gesetzt und so weiter. Und man muss sagen, dieses Gigaset GS5 ist aus Deutschland, also made in Germany. Und wird, glaube ich, sogar auch hier teilweise hergestellt. Und das auch wirklich unter deutschen Arbeitsbedingungen und so weiter. Und das verdient dann doch schon in gewisser Weise Lob. Und sagen wir mal so, also, ne, wenn da Made in Germany auch wirklich Name Programm ist, sagen wir es mal so, dann gebe ich das, glaube ich, gerne aus dafür. Ne? Und aber ja, ich kann es nachvollziehen. Du, also der Preis-Leistungskracher ist es nicht, aber das ist ja selten bei solchen dann, ich sag mal, Nischenprodukten, die dann eine ganz, ganz spezielle Zielgruppe ansprechen. Und von daher, ja, solange die Kunden das zahlen, und ich glaube, es zahlen doch sehr, sehr viele, so what. Aber tatsächlich, ich kenne das auch gut von anderen Modellen oder auch von Laptops, von gewissen Laptop-Herstellern. Mir ist das meistens dann doch zu viel Geld, was dann da drauf geht. Aber das, ich glaube, muss jeder für sich entscheiden. Und ich finde es schön, dass es in der Hinsicht weitergeht. Aber womit ich ein Problem habe, beziehungsweise was ich mich frage, warum jetzt hier Manjaro und Ubuntu Touch beispielsweise hier extrem versuchen, auf Handys zu kommen, auf Smartphones. Denn wir haben doch schon eine wunderbare Open-Source-Plattform auf Smartphones. Ja, das ist Android. Android ist ja Open-Source am Ende. Und es gibt ja auch ein tolles Android, ein Android 4 quasi, der auch wirklich gerne auf Privatsphäre oder Sicherheit legt und wo du dann auch sehr, sehr viel mehr bestimmen kannst, ist ja auch Lineage OS drin. Ne? Wenn du willst, kannst du auch IODE oder IOD, habe ich gehört, spricht man das aus, oder EOS nutzen. Das sind ja auch nochmal Projekte, die auf Lineage OS basieren. Und der Vorteil ist halt eben, du musst auf keine Apps verzichten, die du vielleicht unter Umständen unter Manjaro oder Ubuntu Touch nicht richtig bekommst. Von daher finde ich es erstmal so rein rational viel sinnvoller, mit eher Wolla OS oder Lineage OS oder so. Ich glaube, die sind alle basieren auf Android, soweit ich weiß. Wolla OS müsste auch auf Android basieren.
Ja, ja.
Mit denen weiterzugehen, anstatt mit Ubuntu Touch und Manjaro. Ist zwar sicher ein tolles, kleines Nebenprojekt, aber sind wir doch mal ehrlich, was erhoffen die sich dabei? Ja, also es wird nie eine riesige Zielgruppe ansprechen können. Und die Frage ist, ja, warum sollte man im Gegensatz zu Lineage OS Ubuntu Touch verwenden, wenn es nicht nur die Oberfläche ist? Und das muss ich sagen, finde ich, ja, schwierig. Aber wenn es Leute gibt, die das gerne nutzen, so what, warum nicht? Ist okay.
Das ist der Vorteil von dem Wolofon 22. Man kann es machen. Man hat alle Möglichkeiten. Das ist wieder, dieses ist Multiboot cool. Ist eigentlich ein Killer-Feature. Ne? Für Interessierte ist das kein Problem. Jetzt müsste man mal gucken, wie das wirklich funktioniert. Kann ich Manjaro, Droidian wirklich als Testumgebung benutzen oder muss ich das jedes Mal drüber flashen und ist dann mein Android oder mein Wolla OS dann wieder werksresettet? Das muss man mal gucken, wie es dann wirklich fertig aussieht. Wenn ich aber nativ oder nahtlos zwischen den Betriebssystemen wechseln kann, dann wird es wieder ein heideninteressantes Feature, weil dann kannst du ja wirklich heute Ubuntu Touch, morgen nehme ich Droidian, fürs Meeting benutze ich dann Wolla OS, weil das sollte dann doch nicht abschmieren, keine Ahnung. Ich will jetzt auch keinen bashen, aber ich finde es heilend interessant, wie dieses Multiboot-Feature dann umgesetzt wird.
Genau, nochmal zu der Marketinggeschichte. Also ich denke auch nicht, dass das irgendwie den Markt umwälzen wird, dass ich dann irgendwie mehrere Leute ein Linux-Phone kaufen werden, weil halt Android schon sehr dominiert ist. Und ja, es wird dann wahrscheinlich eher auch eine geringere Nutzerschaft sein, so wie halt Nerds, die das schon sowieso kennengelernt haben oder wissen, dass es sowas gibt. Die werden sich dann sowas kaufen halt.
Ich denke auch nicht, dass du über die Produkte an den Markt kommst, sondern eher über das Mindset. Also du musst die Benutzer, ich will jetzt nicht sagen umerziehen, aber du musst die für digitale Unabhängigkeit bereit machen. Weil sonst bleibt es immer nur der stumpfe Nutzer, der immer bei der WhatsApp-Installation ja, AGBs habe ich gelesen, sagt, macht. Zum Beispiel. Ne? Da muss ein bisschen digitale Missionarsarbeit noch geleistet werden.
Das stimmt. Eigentlich am besten in der Schule. Ja? Ja. Aber ja, absolut. Tatsächlich konzentriert sich auch Hallo-Welt-Systeme beim Marketing vorwiegend auf Freiheit und Sicherheit. Also sie wollen das auch sehr, sehr hochsetzen. Und ich glaube, das ist ein toller Standpunkt. Und besonders natürlich auf dieses Multiboot-System, das ist schon ist schon sehr, sehr cool. Aber ja, langfristig gesehen ist das eine tolle Sache, aber sehe ich persönlich mehr Potenzial in Lineage OS-basierten Systemen oder Android-basierten Systemen. Aber warte mal, das ist ja Wolla OS. Also von daher, das passt schon, ne?
Ja.
Aber im Gegensatz zu Ubuntu Touch und Manjaro. Aber hey, warum nicht? Warum nicht?
Also da will ja freie Weltsysteme genau die Leute schon abgreifen, die ihr digitales Erwachen schon erlebt haben, ne? Um es mal so zu formulieren. Bestimmt. Ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Aber ich, absolut. Ja, also ich finde, über freie Weltsysteme, macht bitte weiter. Also verkehrt sein kann sich und sagen, solange dieser Markt für euch funktioniert, was ich jetzt nicht überblicken kann, weil ich da nicht drin stecke, macht weiter so. Also ich finde das nicht verkehrt. Vielleicht kommt irgendwann auch bei mir die gedankliche Zeitenwende, wo ich mir sage, ich nehme weniger Leistung, aber Vermutlich braucht man auch gar nicht mehr so viel Leistung, wenn einfach im Hintergrund nicht mehr so viel weitergeschickt wird. Vielleicht, man weiß es nicht, man müsste es ausprobieren. Ich habe das Geld gerade nicht locker, vielleicht irgendwann, sagen wir es mal so. Es ist, ne, alles in Abwägen, aber...
Absolut, aber ein großer Pluspunkt ist, der 4500 mAh Akku, der ausgetauscht werden kann, und die Klinkebuchse. Ich finde das perfekt. Also von daher, ich finde, es ist auch trotz des hohen Preises ziemlich attraktiv, wobei ich mir persönlich wahrscheinlich, ich muss mal schauen, wie teuer das Gigaset GS5 so ist, würde ich mir wahrscheinlich so holen und dann selber so ein bisschen drum rumfuschen quasi, bis ich dann ein tolles System drauf bekomme. Aber das ist dann halt wahrscheinlich nicht für den letzten Endanwender gedacht.
Nee, definitiv nicht.
Und dann gibt es dann noch das Fairphone.
Ja.
Und das nutzen sogar ein paar Leute bei mir in der Familie. Und nein, ich habe sie nicht dazu gedrängt. Die kamen irgendwie selber darauf, dass das irgendwie ein bisschen die Welt verbessert,
sag ich mal. Fairphone 4 schon?
Das gibt's schon. Mein Vater hat das auch tatsächlich. Und er hat ein paar Kinderkrankheiten, was ich so gehört habe.
Ich verstehe bis heute nicht, warum die keinen Klinkenanschluss haben.
Ich weiß es nicht. Das Dreier hat, glaube ich, noch einen.
Und das Vierer nicht? Die wollen noch mal Nachhaltigkeit noch in Löcher setzen. Wieso kann ich da nicht meine Kopfhörer benutzen, die ich habe? Verstehe ich bis heute nicht. Also da muss einfach mal Kritik da sein.
Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen Psychologie, dass die Leute denken, ach, das sieht ja aus wie ein iPhone. Und dann kaufen sie sich das oder so, keine Ahnung.
Ja. Es sieht tatsächlich ähnlich wie ein iPhone aus, auch von der Außenseite so ein bisschen, würde ich sagen, auch von der Anordnung. Aber generell, ja, aber Micha, ganz ehrlich, hast du Kopfhörer, Klinkenkopfhörer fürs Handy, die älter als 2 Jahre sind? Also meine gehen allerspätestens nach einem halben Jahr kaputt oder gehen verloren. Aber das sind meistens leider auch nur so relativ günstige Teile. Jetzt habe ich Bluetooth-Kopfhörer, mit denen ich tatsächlich auch sehr zufrieden bin. Aber so Klinke-Dinge haben bei mir nie lange überlebt. Tatsächlich, leider.
Moment. Kann ich dir, glaube ich, sogar gleich sagen.
Ja.
Nicht schlecht. Ich habe nämlich extrem alte In-Ear-Kopfhörer, die ich am Smartphone nutze. Achso, ich muss im richtigen Suchfeld suchen, dann kriege ich auch vielleicht das Ganze raus.
Nebenbei.
Ja. 5 Jahre alt.
5 Jahre. Respekt. Respekt. Mhm. Nicht schlecht. Ja gut, ich muss sagen, nebenbei noch mal ganz, ganz kurz zum Gigaset GS5. Also das Gigaset GS5 kostet so ohne Woller 300 Euro. Ne, dann ist das dann doch schon etwas erquicklicher. Und dann gehe ich damit auch persönlich. Klar, es wird wahrscheinlich nicht mit den China-Krachern mithalten können, aber ich finde, das ist schon okay für Made in Germany. Mhm. Aber gut, das muss ja jeder für sich entscheiden.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich bin da gespannt, wie sich es entwickelt. Das auf jeden Fall. Boah. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende für heute. Boah. Es hat doch irgendjemand irgendwas zu sagen.
Absolut gar nicht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare oder uns per Mail podcast@tuxtage.de, oder?
Genau, podcast@tux-tage.de.
Wunderbar. Genau, wie es euch gefallen hat. Auch gerne Hörerbriefe quasi nehmen wir auch gerne in die nächste Folge mit rein, oder?
Das können wir gerne mal machen. Ja, ansonsten danke an Philipp. Danke an dich, Joe, fürs dabei gewesen sein.
Gerne, gerne.
Vielen Dank fürs Vorbereiten.
Jupp, immer wieder gern. Und ganz besonderen Dank mal wieder an dich, lieben Zuhörer. Oder vielleicht auch an dich, lieben passiven YouTube-Zuseher. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.